ARD.
Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine.
Das war Friedrich Merz im Welttalk am 28. September letzten Jahres. Einige werden sich noch erinnern. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, die JustizreporterInnen. Wir wollen uns heute mit dem Thema Asylbewerberleistungen beschäftigen. Genauer gesagt mit der Frage, welche Grenzen setzt die Verfassung? Etwa bei der viel geforderten Senkung der Leistungen. Mit an Bord ist meine Kollegin Kerstin Anaba. Hallo Kerstin.
Hallo Alena.
Kerstin. Friedrich Merz hat ja gerade davon gesprochen, dass sich Asylbewerber die Zähne neu machen lassen können, während deutsche Bürgerinnen und Bürger überhaupt keine Termine beim Zahnarzt mehr bekommen. Ist das denn gesetzlich überhaupt möglich? Was kriegen Asylbewerber denn an Leistungen?
Also, unsere Verfassung garantiert ein menschenwürdiges Existenzminimum. Das ist ein Grundrecht und das ist in Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz sowie in Artikel 20 Absatz 1 verankert. Also einmal in Garantie der Menschenwürde und im Sozialstaatsprinzip. Der Anspruch ist verfassungsrechtlich vorgegeben, aber der Gesetzgeber kann den Umfang bestimmen. Und im Asylbewerberleistungsgesetz steht eben, dass Ausländer, die in Deutschland Asyl beantragen, 18 Monate Leistungen bekommen, die ihren Grundbedarf decken. Also einen physischen, für den physischen Grundbedarf, also für das Essen, die Wohnung etc. muss gesorgt sein und für den persönlichen Grundbedarf, wenn es darum geht, an der Gesellschaft teilzuhaben. Und je nachdem, wo die Asylbewerber wohnen, ob innerhalb oder außerhalb einer Einrichtung, können das vorrangig Sach- oder Geldleistungen sein. Momentan sind das für einen alleinstehenden Asylbewerber, eine alleinstehende Asylbewerberin 460 Euro im Monat. Medizinische Hilfe ist für Asylbewerber auf das unbedingt medizinisch Notwendige beschränkt. Im Gesetz heißt es dazu, ich zitiere mal, eine Versorgung mit Zahnersatz erfolgt nur, soweit dies im Einzelfall aus medizinischen Gründen unaufschiebbar ist. Nach 18 Monaten bekommen Asylbewerber allerdings Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch, also vergleichbar den Sozialleistungen, und damit auch medizinische Leistungen nach der gesetzlichen Krankenversicherung. Aber auch hier gibt's klar keine Luxuszahnsanierungen. Dass sich Asylbewerber einfach mal so die Zähne sanieren lassen können, das lässt sich also so nicht halten.
Und wenn man jetzt Asylbewerberleistungen in Deutschland vergleicht mit denen innerhalb von Europa, Kerstin, wird dann in Deutschland am meisten gezahlt oder wie sieht das aus?
Ja, das habe ich mich auch gefragt und das ist natürlich eine aufwendige und schwierige Recherche und deshalb habe ich es mir ein bisschen einfacher gemacht und mich mit einer Expertin darüber unterhalten. Gabriele Buchholz ist Juniorprofessorin an der Universität Hamburg für das Recht der sozialen Sicherung mit dem Schwerpunkt Digitalisierung und Migration. Und sie hat mir geantwortet.
Tatsächlich muss man sagen, im Ausgangspunkt ist ein Vergleich der einzelnen Mitgliedstaaten bezüglich der Höhe der Sozialleistungen sehr, sehr schwierig. Im Grundsatz will natürlich jeder Staat das Existenzminimum der Menschen sichern, aller Menschen. Die Beiträge in Eurohöhe, die variieren aber natürlich sehr stark, auch je nach Wirtschaftslage und sonstigen Rahmenbedingungen eines jeweiligen Landes. Gleichwohl lassen sich doch gewisse Unterschiede erkennen. So kann man erstmal sagen, dass in vielen Ländern, wie etwa Frankreich, das ich jetzt gern beispielsweise heranziehen möchte, der Erhalt von Sozialleistungen von einer Aufenthaltsgenehmigung abhängig ist.
Das heißt also, abgelehnte Asylbewerber bekommen nichts mehr?
Genau, darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Tatsächlich abgewiesene Asylbewerber müssen in den allermeisten europäischen Ländern sofort die Unterkünfte verlassen und bekommen grundsätzlich auch keine Leistungen mehr. Das ist in Deutschland allerdings anders. Hier gilt aufgrund der bundesverfassungsgerichtlichen Vorgaben, dass die Asylbewerber weiterhin Leistungen entweder nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder, wenn der Zeitraum von 18 Monaten überschritten ist, die Leistungen entsprechend des SGB XII weiterhin bezogen werden.
Aber kann man denn jetzt sagen, im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern, dass Deutschland schon am meisten Geld zahlt?
Also da muss man natürlich erstmal entscheiden, möchte man sich rein auf den Eurobetrag fokussieren? Dann muss man sagen, dass Deutschland zusammen mit Österreich weit vorne steht hinsichtlich des Leistungsbezugs. Dabei ist aber auch zu berücksichtigen, dass das eben eine relative Größe ist und dass dabei auch zu berücksichtigen ist, wie die Wirtschaftslage in einem Land ist, wie hoch die Preise sind, wie die Kaufkraft ist. Und insofern ist das nur eine relative Größe, die an sich allein für sich genommen wenig aussagekräftig ist.
Dann wird es ja auch immer davon abhängen, ob da schon inklusive sozusagen die Miete und die Heizung mit einbezogen ist oder nicht. Der alleinige, sag ich mal, Eurobetrag dürfte nicht ausschlaggebend sein.
Das ist tatsächlich nicht der Fall. Und da muss ich auch die Pull-Faktoren-These, die allgemein in der Öffentlichkeit so in aller Munde geführt wird, muss ich widerlegen.
Hier würde ich Sie gerade noch mal kurz unterbrechen, Frau Dr. Buchholz. Pull-Faktoren sind bestimmte Anreize, die Menschen, so die Pull-Faktoren-These, erst nach Deutschland zuwandern lassen. Sie stimmen dieser These nicht zu. Warum nicht?
Diese These wird der Komplexität und der Dynamik von Migrationsprozessen nicht gerecht. Die Entscheidung, ein Land zu verlassen und woanders Schutz zu suchen oder sich woanders hinzubegeben, die ist nicht eindimensional und die wird sicherlich auf keinen monokausalen Grund zurückzuführen sein. Insofern finde ich diese These etwas verkürzt und unsachlich. Tatsächlich ist es so, dass auch Studien belegen, dass alleine die Asylbewerberleistungen sicherlich nicht den entscheidenden Grund darstellen, beispielsweise nach Deutschland zu kommen. Da sind vielmehr andere Faktoren, wie auch die Möglichkeit des Familiennachzugs oder auch die sogenannte Willkommenskultur und vor allem die Rechtsstaatlichkeit entscheidender. Es interessiert doch vor allem auch die Frage, wie ernst ein Staat die Genfer Flüchtlingskonvention nimmt. Also den Umstand oder die Tatsache, die Verpflichtung, das Asyl zu gewähren ist, wenn jemand an der Grenze steht und um Asyl ersucht. Da ist ja die Praxis in den europäischen Staaten durchaus auch sehr unterschiedlich.
Sie sagen, dass es wesentlich interessanter ist für Geflüchtete zu wissen, ob die Grenzen offen sind, wie schwer oder wie leicht sie in den jeweiligen Mitgliedstaat, den europäischen, einreisen können. Das ist wesentlich interessanter, wichtiger und vielleicht auch mehr Anreiz als alles andere.
Ja, dabei dürfte sicherlich auch die Frage eine Rolle spielen, wie schnell man am Arbeitsmarkt Fuß fassen kann, wie man sich sein Leben einrichten kann.
Aber das ist jetzt zum Beispiel etwas in Deutschland, was ja nicht gerade einfach ist. Also auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, ist ja für viele Asylbewerber sehr, sehr schwierig.
Ja, das mag auf den ersten Blick so erscheinen, aber im Vergleich beispielsweise zu Ungarn, die noch nicht mal Menschen an der Grenze Asyl gewähren, ist die Situation schon besser. Und um das ganze Bild zu vervollständigen, muss man hier sicherlich auch nochmal unterscheiden zwischen Primärmigration, also Menschen, die sich aus dem Ausland nach Europa auf den Weg machen. Da dürfte die Information darüber, wie hoch die Asylleistungen im Einzelnen sind und was ein Staat nun im Einzelnen gewährt, wie schnell der Arbeitsmarktzugang zu gewährleisten ist, sehr schwierig herauszufiltern sein. Selbst eine Recherche der Leistungshöhe für Asylbewerber ist nicht ohne weiteres zu erstellen. Im Internet finden sich nur rudimentäre Angaben aus dem Ausland, aus Drittstaaten. Das nachzuvollziehen und auf dieser Grundlage eine Entscheidung zu treffen, scheint mir recht schwierig. Wenn die Menschen aber erstmal in Europa sind, dann wird es leichter sein, an entsprechende Informationen zu kommen. Und so wird dann das Bild der Entscheidung, von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union in einen anderen zu gehen, ein differenzierteres sein. Und da kann unter anderem dann sicherlich auch die Frage eine Rolle spielen, wie hoch Sozialleistungen für Asylbewerber sind.
Wenn man jetzt davon ausgeht, wie Sie, Asylbewerberleistungen sind kein Pull-Faktor, trotzdem stehen ja jetzt bestimmte Forderungen im Raum, Anreize zu reduzieren, darunter eben auch Leistungen zu kürzen. Ist das verfassungsrechtlich überhaupt möglich? Denn die Verfassung garantiert ja ein menschenwürdiges Existenzminimum.
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. In der Diskussion sind unterschiedliche Aspekte oder unterschiedliche Punkte. Beispielsweise wurde ja viel und ausgiebig diskutiert, wird weiterhin diskutiert über die Einführung einer Bezahlkarte. Das Maßstab für all diese Änderungen oder Anpassungen ist das Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums, das das Bundesverfassungsgericht hergeleitet hat aus Artikel 1 Absatz 1 in Verbindung mit 20 Absatz 1 des Grundgesetzes, also einmal die Menschenwürde und auf der anderen Seite das Sozialstaatsprinzip. Damit gewährleistet es ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben und das Bundesverfassungsgericht hat es bereits 2012 gesagt, dieses Grundrecht ist migrationspolitisch nicht relativierbar. Das ist ein sehr ernstzunehmendes Versprechen.
Was heißt das genau?
Bedeutet kurz gefasst, dass Migrationspolitik zur Relativierung der grundrechtlichen Gewährleistung nicht herangezogen werden darf.
Also ich darf jetzt nicht aus migrationspolitischen Gründen sagen, als Abschreckungsmaßnahme kürzen wir jetzt die Leistungen.
Dass diese Aussage wiederum pauschal so zu treffen, würde tatsächlich gesetzgeberischen Anpassungen fast Schranken vor oder Riegel vorschieben, sodass gar keine Änderungen mehr möglich wären. Deshalb würde ich sagen, naja, das Bundesverfassungsgericht wird sich sicherlich nochmal mit Änderungen zu befassen haben. Zum Beispiel, wenn die Einführung der Bezahlkarte, sollte sie gesetzlich normiert werden, vor das Bundesverfassungsgericht gebracht wird, dann müsste das Bundesverfassungsgericht sich nochmal mit dieser Aussage, mit seiner eigenen Aussage konfrontieren und die Frage beantworten, was das denn bedeutet, migrationspolitisch nicht relativierbar. Bisher gibt es da keine bundesverfassungsgerichtlichen Äußerungen dazu, jedenfalls keine direkten. Ich würde sagen, so lese ich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, auch die der Folgezeit, also die nach 2012, dass natürlich Migrationspolitik auch eine Rolle spielt. Aber sie darf nicht die alleinige Rolle sein. Sie darf nicht das maßgebliche Kriterium sein für Anpassungen am Asylbewerberleistungsgesetz. Denn das Grundrecht, und so lese ich die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, gibt dem Gesetzgeber klare Kriterien an die Hand, anhand derer die Leistungshöhe zu bestimmen ist. Und vor allem muss das bestimmt werden, die Leistungshöhe folgerichtlich in einem inhaltlich transparenten und sachgerechten Verfahren nach dem tatsächlichen und aktuellen Bedarf des Betreffenden. Also es muss eine realitätsgerechte Bemessung erfolgen. Und dass da unter Umständen auch migrationspolitische Erwägungen mitspielen, okay, aber allein Migrationspolitik darf nicht dazu führen, dass eine Anpassung an diesen grundrechtlichen Gewährleistungen erfolgt.
Soweit zunächst Juniorprofessorin Gabriele Buchholz.
Ob eine Senkung der Asylbewerberleistung möglich ist oder nicht, ist aber eine durchaus umstrittene Frage. Und deshalb habe ich hierzu Professor Ulrich Battes interviewt. Er ist emeritierter Staats- und Verwaltungsrechtsprofessor an der Humboldt-Universität zu Berlin und arbeitet jetzt als Rechtsanwalt.
Diejenigen, die sagen, das sind die Leistungen, die es jetzt gibt, sind die Mindestleistungen, darunter darf man nicht gehen, das widerspräche der Menschenwürde, berufen sich auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das aber schon über 10 Jahre alt ist und vor gut zehn Jahren hatten wir eine andere Situation als jetzt. Und deshalb ist es meines Erachtens nicht überzeugend zu sagen, das, was der Gesetzgeber in Reaktion auf diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts getroffen hat, das ist schon von Verfassungswegen der Mindestsatz. Man kann sich sehr gut auf den Standpunkt stellen, dass wir eine andere Situation haben. Wir haben sehr viel mehr Asylbewerber und Bewerberinnen, sehr viel mehr als damals. Und bisher ist das Problem auch ein europaweit zu lösendes Problem, ist nicht gelöst. Und deshalb kann die Frage nochmal erneut diskutiert werden. Im Übrigen, das Bundesverfassungsgericht hat damals entschieden, aber nicht jetzt.
Welche rechtlichen Spielräume sehen Sie denn da?
Also ich halte es durchaus für möglich, dass man sagt, angesichts der sehr angestiegenen Bewerberzahlen und angesichts der begrenzten Mittel, spielt ja nun eben bei staatlichen Leistungen auch eine Rolle, ist zumindest nicht davon auszugehen, dass es nicht eine partielle Absenkung geben kann.
Jetzt halten ja auch abgelehnte Asylbewerber volle Leistung. Also das bedeutet, die Menschen haben zwar kein Recht zu bleiben, aber behalten eben trotzdem Anspruch auf die vollen Leistungen. Dürfte man daran rumschrauben oder zum Beispiel eben, wie gesagt, die Leistungen absenken?
Ich persönlich bin der Meinung, dass tatsächlich hier Spielräume sind. Der Gesetzgeber muss nach sorgfältiger Abwägung, könnte er die Ansprüche neu gestalten.
Wobei eine Minderung der Leistungen bei abgelehnten Asylbewerbern nicht vom Aufenthaltsstatus abhängig gemacht werden darf. So mein Verständnis. Hierzu noch einmal Gabriele Buchholz.
Das kann man bereits der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2012 entnehmen. Das bedeutet in anderen Worten und verkürzt, dass der Gesetzgeber konkrete Minderbedarfe für Asylbewerber nachweisen muss, um zu rechtfertigen, dass sie weniger bekommen, also Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die ja geringer sind als etwa die des SGB 12. Und dazu nochmal, weil Sie fragten, ob auch für abgelehnte Asylbewerber das Gleiche gilt. Ja, nach dem Aufenthaltsstatus darf nicht differenziert werden. Das beinhaltet auch, dass für abgelehnte Asylbewerber keine Ausnahme von diesem Grundsatz gilt.
Kommen wir vielleicht noch mal zur Bezahlkarte. Sie soll kommen. Darauf hat sich die Politik geeinigt. Es soll ein Bundesgesetz geben. Ziel der Karte ist es, Rücküberweisungen von Geldern an die Heimatfamilien zu verhindern und Schlepperkriminalität zu minimieren. Sprich, Asylbewerbern sollen zum Teil nur noch 50 Euro in bar monatlich zur Verfügung stehen, der Rest eben auf dieser Bezahlkarte. In Hamburg gibt es sie bereits. Strittig ist also nicht mehr das Ob, sondern nur noch das Wie. Ist diese Karte Ihrer Ansicht nach verfassungsgemäß?
Das Bundesverfassungsgericht sagt, dass es dem Gesetzgeber grundsätzlich freigestellt ist, zu entscheiden, ob er das menschenwürdige Existenzminimum mittels Sach- oder Geldleistungen deckt. Davon erfasst wäre also auch die Nutzung einer Bezahlkarte. Insofern ist das aus verfassungsrechtlicher Sicht und von Seiten des Bundesverfassungsgerichts wenig umstritten. Natürlich kommt es dann auch noch auf die Ausgestaltung im Einzelnen an, aber grundsätzlich sind die Modalitäten der Auszahlung dem Gesetzgeber freigestellt. Aber selbstverständlich ist darauf zu achten, dass der existenznotwendige Bedarf nochmal gedeckt werden kann, auch wenn eine Bezahlkarte eingeführt wird.
Eine Diskriminierung oder Stigmatisierung allein dadurch, dass Asylbewerber jetzt mit Bezahlkarte zahlen müssen, die sehen Sie nicht, oder?
Viele Menschen zahlen mit EC-Karte und diese Bezahlkarten, erste Beispiele kann man ja bereits sehen, in Hamburg zum Beispiel, die unterscheiden sich optisch kaum minimal von EC-Karten, mit denen viele, viele Menschen zahlen. Insofern ist in der Hinsicht das diskriminierende Element meines Erachtens nicht gegeben. Aber Diskriminierungen können eben auch dadurch entstehen, dass Menschen nicht in der Lage sind, an bestimmten Veranstaltungen teilzunehmen. Veranstaltungen, wo Bargeldzahlung vorrangig üblich ist.
Wenn wir uns jetzt die Situation in Deutschland anschauen und die Debatte, wie sinnvoll halten Sie die einzelnen Forderungen? Wo sehen Sie Handlungsbedarf?
Insgesamt muss man natürlich sagen, das sind immer nur einzelne Punkte, die da politisch diskutiert werden. In der Migrationsthematik selbst, in der Migrationsdebatte ist das letztlich nur ein kleiner Aspekt. Und selbstverständlich wird die Bezahlkarte an sich kein Gamechanger sein in der Migrationsfrage. Vielmehr ist da ein Maßnahmenpaket erforderlich, an dem ja auch schon fleißig geschnürt wird, wie wir sehen, auf europäischer Ebene und eben auch auf nationaler Ebene.
Was hielten Sie persönlich für sinnvoll?
Einmal die Integration in den Arbeitsmarkt, dann ist zu beachten, dass Recht effektiv vollzogen wird, dass das, was rechtlich angegangen wird, auch wirklich effektiv umgesetzt werden kann. Dafür brauchen wir eine Verwaltungsreform und Digitalisierung kann dabei eine entscheidende Rolle spielen. Das sage ich auch insbesondere im Blick auf das Fachkräfteeinwanderungsrecht, das zwar gut gemeint, aber im Ergebnis schlecht umgesetzt ist, weil es eben an einer wirklich effektiven Verwaltungsvollziehung fehlt. Dann sind Abkommen mit den Drittstaaten ein wichtiger Punkt, um schon präventiv dafür zu sorgen, dass die Migrationslast, das klingt negativ, aber dass die eben die Belastung oder die gefühlte Belastung der europäischen Mitgliedstaaten durch Migration eingedämmt wird. Und zum Schluss würde ich sagen, ja, wir brauchen letztlich einen langen Atem, weil das ein umfassender und sehr komplexer Reformprozess ist. Und Reformen können eben auch, je mehr Akteure daran beteiligt sind, wenn wir uns die europäische Ebene anschauen, zum Teil sehr frustrierend sein. Ich denke, es ist aber wichtig, sich darauf einzulassen, eben um Rechtspopulisten, die wir ja überall aufkommen sehen, den Wind aus den Segeln nehmen zu können.
Das war zum Schluss die persönliche Meinung von Frau Dr. Buchholz. Ich sehe es ähnlich wie Sie. Immer wenn wir eine große Zahl von Geflüchteten haben, gibt es viel Symbolpolitik, aber wenig effektive und sinnvolle politische Maßnahmen. Wie siehst du das, Alena?
Ja, mein größter Takeaway heute, mein größtes Learning war eigentlich, dass diese Geldleistung für Asylsuchende, zumindest nach dem Stand der Forschung, gar nicht so eine große Rolle spielen, wie es in der öffentlichen Debatte gerade irgendwie scheint. Wie auch, also wenn Frau Professorin Buchholz schon Schwierigkeiten hatte herauszufinden, welche Leistungen in welchem EU-Staat gewährt werden, wie soll das dann jemand herausfinden, der in Afghanistan oder Syrien lebt? Damit verabschieden Kerstin und ich uns heute aus dem Podcast. Wie immer hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Kritik und Anregungen gehen an justizreporterin@swr.de, justizreporterin@swr.de. Und falls ihr jetzt direkt weiterhören möchtet, mich hat zuletzt der Podcast Der Kunstzerstörer, die Säureattentate von Hans-Joachim Bohlmann, sehr beeindruckt. Dort begibt sich Klaus Uhrig auf die Spur eines Mannes, der Werke von Dürer, Cranach und Rembrandt mit Säure bespritzte und sie dadurch massiv beschädigte.
Stell dir vor, du hast so einen Drang in dir. Immer wieder wirst du irgendwas kaputt machen, anzünden, mit Säure übergießen. Dein ganzes Leben lang hast du dieses Gefühl unterdrückt. Aber dann passiert etwas. Etwas, das deine Barrieren einreißt. Und du fängst an. Bald wird ganz Deutschland deinen Namen kennen. Der Kunstzerstörer. Eine Podcast-Serie von Bremen 2 und ARD Kultur. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Tschüss und bis zum nächsten Mal sagen Alena Lagmöller und
Kerstin Anhaber. Meow, meow, meow.